Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Menschen in der Zeit. Heute mit Gotthard Fuchs. Kirche ist keine moralische Anstalt. Eine Sendung von Aldo Parmigiani.
Gotthard Fuchs, Jahrgang 1938, Studien der Philosophie, Theologie und Pädagogik, Priesterweihe 1963 in Paderborn, Assistententätigkeit an den Universitäten Münster und Bamberg mit Schwerpunkten systematische und ökumenische Theologie. Ordinariatsrat für Kultur, Kirche und Wissenschaft in den Bistümern Limburg und Mainz. Durchlaufend Seelsorge, Bildungs- und Beratungsarbeit, Lehraufträge und Vorträge, zahlreiche Veröffentlichungen mit dem besonderen Schwerpunkt Geschichte und Gegenwart christlicher Spiritualität. Das ist, kurz gefasst, Dr. Gotthard Fuchs. Anlass dieses Gesprächs, Herr Dr. Fuchs, von heute, war eigentlich der Titel eines Vortrages, den Sie in Österreich gehalten haben. Dieser Titel sprang mir sofort ins Auge. Er hieß: Kirche ist keine moralische Anstalt. Was soll sie hingegen sein?
Eine Dienerin des Evangeliums. Und das Wunder und das Geschenk des Evangeliums lautet ja, dass wir uns auf einen Gott in Jesus Christus beziehen dürfen, der seine Sonne aufgehen lässt über Guten und Bösen und der einen universalen Heilswillen hat, also als der Schöpfer jedes Menschen und Jesus Christus als der Bruder aller Menschen, zeigt eine eben göttliche, erbarmungsvolle, universale Offenheit, die quer steht zu einem Denken in moralischen Kategorien.
Die Zahl der Katholiken, wir wechseln ein Thema, ist weltweit im Wachsen, außer in Europa. Vermutlich ist das Ansteigen der Zahl der Bevölkerung in Asien, Afrika und Lateinamerika als Grund dafür zu suchen. Wo jedoch liegt die Ursache der Verringerung der Zahl der Gläubigen, des Ausstiegs von Katholiken aus der Kirche, bei uns in Europa?
Die europäische Situation ist, denke ich, ganz wesentlich dadurch geprägt, dass das Christentum seit 2000 Jahren einen Prozess auch der Emanzipation und Säkularisierung hervorgebracht hat. Der Gott, an den wir Christen glauben, lässt ja die Welt frei in ihre Weltlichkeit und gibt den Menschen frei in seine Freiheit. Und dieses Mysterium der Gottesfreundschaft, das in Freiheit, in wechselseitiger Freiheit sogar, sich vollzieht, hat ganz Europa geprägt, weit über die Kirchen hinaus. Also vieles Christliche, vieles genuin Christliche ist säkularisiert präsent. Aber Europa ist natürlich durch diesen christlich mitinitiierten Emanzipationsprozess heute in einer Krise, wo es neu, ganz neu, die Mitte des Evangeliums als seinen eigenen Schatz entdecken darf und entdecken muss. Und das ist herausfordernd, auch für die historisch gewordene Gestalt der Kirchen. Denn die Kirchen in Europa sind ja in gewisser Weise doch seit Konstantin, das darf man gerade hier in Rom sagen, imperial strukturiert. Und wenn ich den jetzigen Papst richtig verstehe, will ja gerade er einen Abschied von dieser Kirchengestalt und eine Kirchengestalt des Dienens, der Diakonie, der Barmherzigkeit.
Wohin, Herr Dr. Fuchs, wird der Weg der nächsten Jahre oder vielleicht auch Jahrzehnte die Menschheit hinführen? Ich stelle diese Frage einem umsichtigen Seelsorger, Philosophen und Wissenschaftler. Wer wird die Zukunft bestimmen? Das Gute? Das Böse? Die Vernunft oder die Unvernunft?
Diese Frage ist so alt wie Adam und Eva, denn sie bezieht sich natürlich darauf, dass wir als Christen sagen, Wir leben in einer wunderschönen, von Gott getragenen, bejahten und behüteten Welt, aber jenseits von Eden. Also mit dem Stigma des Sündenfalls, das heißt mit einer strukturellen Tendenz aller Menschen zur Gier, zur Angst, zu kurz zu kommen und damit auch zur Gewalt. Von daher ist dieses Verhältnis von Vernunft und Unvernunft uns ständig neu aufgegeben. Und es hängt sicherlich für die Zukunft der Welt entscheidendes davon ab, dass das Evangelium gelebt wird, dass es wachgehalten wird, gerade als eine Kraft, die das Vernünftige stark macht und das Unvernünftige heilt.
Ich möchte wieder den Seelsorger und den Philosophen ansprechen. Wolfgang von Goethes berühmtes Wort, verweile Augenblick, du bist so schön, ist weltbekannt. Kaum ein Seelenzustand signalisiert die Vergänglichkeit treffender als diese berühmte Aussage. Glück, aber zugleich das Wissen, dass es vergänglich ist, sprechen daraus. Gibt es einen sicheren Ort, wo der Schlüssel zur Überwindung der Vergänglichkeit verborgen liegt?
Als Christ sage ich entschieden ja, denn seit Inkarnation und Ostern dürfen wir davon ausgehen, dass Gott endgültig zur Welt gekommen ist und sich nicht wieder abschieben lässt, sage ich mal, und dass in dieser Geschichte alle christlich Glaubenden von der Gewissheit leben, dass Gott sich in allen Dingen finden lässt, auch in allen Zeiten, und dass Glauben ja das Geschenk ist, sich von ihm finden zu lassen, in allen Dingen und ihn zu finden. Und das spiegelt sich darin, dass dieses Goethe-Wort von der Vergänglichkeit und von der Beschwörung des Augenblicks christlich gelesen einen anderen Akzent bekommt. Wenn zum Beispiel der junge Meister Eckhart sagt, mit Gott kannst du nichts versäumen. So wenig Gott etwas versäumen kann, so wenig kannst du mit Gott etwas versäumen. Diese genuin christliche Überzeugung, wenn Gott wirklich als der Kommende in allem schon begegnen will und begegnet, dann ist kein Augenblick gottlos. Und dann ist die Gegenwart und jeder Ort im Alltag ein Ort Gottes. Und das zu leben, das hat ja auch das Konzil sehr schön in Gaudium et Spes formuliert, Nummer 22, Gott hat sich in Jesus Christus mit jedem Menschen gleichsam vereinigt. Und das gibt auch dem vergänglichen Augenblick und dem Stigma der Vergänglichkeit und auch der Sündigkeit eine ganz neue Perspektive, weil dann eben ein vom Evangelium gespeister, nicht billiger, sondern hoffnungsgeprägter Optimismus den Christen prägen soll und das, ja, das Wunder der Realpräsenz Gottes, das wir in der Eucharistie natürlich besonders feiern, das gilt dann in Wahrheit für jeden Augenblick.
Der christliche Glaube und die Institution Kirche sind nicht ein und dasselbe. Das zeigt die 2000-jährige Kirchengeschichte deutlich auf. Den Glauben haben Sie, Herr Dr. Fuchs, kürzlich als eine gigantische Erfolgsgeschichte bezeichnet. Welches Siegel würden Sie der Institution Kirche zuschreiben? Welche Schwächen und Angriffspunkte? Aber ebenso, welche Stärke und Substanz würden Sie in der Institution Kirche von heute hervorheben?
Ja, ich habe sogar gewagt, von der Kirche als einer gigantischen Erfolgsgeschichte zu sprechen, weil die 2000 Jahre Christentum die Welt nachweislich, das ist historisch und empirisch belegbar, verändert haben hinsichtlich Menschenwürde, hinsichtlich Emanzipation der Frau, hinsichtlich Sozialfürsorge. Also wie sähe die Welt aus, wenn es das Evangelium nicht gegeben hätte? Man muss nur mal zurückschauen in die Antike und auch in nichtchristliche Gegenden. Das ist kein Anlass zum Triumphalismus, aber es steht uns gut an, gerade heute im Dialog der Religion, dass wir auch das Besondere, den Schatz des Evangeliums sozusagen profilieren und nicht verstecken. Vor diesem Hintergrund würde ich sagen, gehört es zur Größe gerade der Kirche, dass die Kirche seit frühesten Zeiten gesagt hat, dass man, wenn man glauben darf, niemals an die Kirche glaubt, sondern mittels, dank und trotz der Kirche. Das uralte, im deutschsprachigen leider nicht so vermittelbare, die ursprüngliche Differenz, Wir glauben an Gott und wir glauben die Kirche, Credere in Deum und Credere Ecclesiam. Noch der Katechismus von Trient hat das ganz stark gemacht und das letzte Konzil hat zum Beispiel diesen unglaublichen Satz formuliert: Die Kirche gesteht dankbar, dass sie selbst von ihren Gegnern und Feinden viel gelernt hat und lernt. Das steht in Gaudium et Spes 44.
Das vielstimmige Europa hat in Bezug auf das Flüchtlingsproblem die Probe zur konkreten Nächstenliebe nicht oder nur halbherzig bestanden. Die vielfache päpstliche Mahnung zur Barmherzigkeit ist nur teilweise auf offene Ohren gestoßen.
Also ich wäre da ein bisschen optimistischer, denn wenn man etwas in größeren Zeitabständen denkt und das Verhalten jetzt in Europa und auch in den USA vergleicht, also in christlich geprägten Ländern, vergleicht etwa mit muslimisch geprägten Ländern oder buddhistischen, hinduistisch geprägten Ländern. Man wird auch fragen dürfen Richtung Russland, was haben denn diese Länder getan im Blick auf die Flüchtlinge bisher? Und was geschieht in christlichen Ländern?
Ich stelle nun eben diese Frage, eine Frage für den Vorhof der Völker, wie man so sagt. Es wäre eine Frage für Kardinal Ravasi zum Beispiel. Ich denke, es gibt wenig Menschen, Herr Dr. Fuchs, die die historische und die biblische Gestalt von Jesus Christus, seiner erhabenen und kompromisslosen Haltung, Lebenshaltung, in seinem eindrucksvollen Wirken nicht mit größter Achtung und Bewunderung begegnen. Aber es gibt viele Menschen, die sich schwer tun, Jesus als Sohn Gottes anzunehmen. Es ist eine Kernfrage, das ist mir bewusst.
Der ja ökumenisch bekannte und bedeutende Theologe Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, jede Zeit und jeder Mensch muss für Jesus den höchsten Namen finden, den sie zur Verfügung haben. Also alle Jesus-Titel, auch schon im Neuen Testament, sind ja Liebeserklärungen. Und die damalige Zeit des Neuen Testamentes und der frühen Kirche hat die damals verfügbaren Ehrentitel aus der damaligen Welt aufgenommen, um damit das Höchste von Jesus zu sagen, was sie sagen können. Und dazu zählt auch der Titel Sohn Gottes, den bekanntlich der Kaiser von Rom gewählt hat, der damals für große Gestalten, sagen wir mal in Kultur und Politik und Religion, selbstverständlich war und nicht diese sozusagen metaphysische Dimension hatte, die wir damit verbinden. Von daher sind wir heute in einer Schwierigkeit, weil wir einerseits die Glaubensbekenntnisse von damals haben und das Neue Testament, es aber nicht eins zu eins wiederholen können, weil wir in einer anderen Kultur sind. Deswegen müssen wir das, die großen Theologen haben sich, Karl Rahner etwa, aus von Balthasar, ihr Leben lang daran abgearbeitet, das, was die Kirche und das Neue Testament damals gesagt hat, heute sagen, auch mit Titeln, die womöglich neu sind und auf den ersten Blick in einer gewissen Spannung stehen zu den Überlieferten. Nicht jeder, der heute sagt, ich glaube nicht an Jesus, den Sohn Gottes, ist deswegen ein schlechter Christ, weil er mit Sohn Gottes etwas völlig anderes verbindet als die Konzilien damals und das Neue Testament. Um bei Bonhoeffer zu bleiben, er hat zum Beispiel gesagt, Jesus ist der Mensch für andere. Er hat also die Proexistenz, die Hingabe Jesu, so in den Mittelpunkt gestellt und das auf seine Weise zu formulieren versucht, ganz Jesus innig mit einer förmlichen Christusmystik. Das ist nur ein Beispiel, es gibt viele andere. Natürlich muss vermieden werden, dass Jesus nur ein moralisches Vorbild ist in christlicher Perspektive. Es muss vermieden werden, dass er nur ein großer Prophet ist, wie auch im Islam zum Beispiel. Wir verbinden als Christen mit Jesus das Geheimnis der nicht nur Gegenwart Gottes in einem allgemeinen Sinne, sondern wir sagen, in ihm, wie der Kolosserbrief das schon sagt, ist die Fülle der Gottheit. Oder wie der Mystiker Johannes vom Kreuz das wunderbar gesagt hat, in Jesus hat Gott uns alles gesagt, was er zu sagen hat, und seitdem ist er gleichsam verstummt, weil er in Jesus Christus, dem Wort Gottes, auch so ein Titel, alles gesagt hat. Also auf dieser Linie würde ich die kostbaren Jesus-Titel der Tradition natürlich hochhalten, aber wir müssen sie übersetzen und müssen daran erinnern, dass wir sie nicht einfach nachplappern können. Viel auch in Richtung modernem Atheismus ist dadurch entstanden, dass die Kirche zu denkfaul geworden ist und zu wenig übersetzungskreativ. Und das ist auch heute eine große Not. Und ich verstehe das Wirken des jetzigen Papstes auch so, dass er sozusagen das diakonische, das fast sage ich kulturelle Klima so vom Zentrum des Evangeliums her erschließt, dass dann auch die Jesusbekenntnisse einen ganz anderen Sitz im Leben haben, weil man weiß, es ist nicht ein Streit um Worte, sondern es geht um ein Way of Life, es geht um eine Art zu existieren im Leben und im Sterben.
Sie hörten Menschen in der Zeit. Heute mit Gotthard Fuchs. Kirche ist keine moralische Anstalt. Eine Sendung von Aldo Parmigiani. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.